was man am meisten taugt, ist, wenn Leute das dann verwenden und sagen, boah, das ist ja wirklich cool. Das funktioniert ja. Also dieses Feedback, wenn man dann eben jemanden genau jetzt Storywise zeigt und die sagen, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja wirklich jetzt viel besser. Dann können wir, yes, genau dafür.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier geht es ja um den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und heute endlich wieder mal klassische Softwareentwicklung. Man kann sich ja bei IKEA eine Küche planen lassen oder auch woanders. Das haben wir vielleicht alle schon einmal oder mit dem Wohnzimmer praktiziert. Die wird dann exakt so eingebaut wie geplant und gefällt einem trotzdem nicht. Man hat sich das halt einfach nicht richtig vorstellen können, wie das wird. Bei der Programmierung ist es manchmal viel schlimmer. Ich habe viele Jahre Software entwickelt für Kunden, individuelle Software. Und ich habe bei den Kunden oft die Erfahrung gemacht, die bekommen genau die Software, die sie bestellt haben und sind trotzdem unzufrieden. Irgendwie ein bisschen unzufrieden sind die eigentlich immer. Ja. Es ist aber nicht nur so, dass sie sich nicht haben vorstellen können, was sie kriegen. Die fertige Software hat die Erwartung verändert. Man nimmt das plötzlich her, ja, und denkt sich, na, das hätte eigentlich von vornherein dabei sein müssen oder das wäre ja eigentlich viel einfacher. Also manche Kunden waren fix überzeugt, sie hätten es anders bestellt. Und da steht dann manchmal Aussage gegen Aussage. Und wenn ich Glück habe, gibt es ein Protokoll oder einen Plan, wo genau drinsteht, was vereinbart war. Wenn wir es aber nicht aufgeschrieben haben, dann ist es ein bisschen schwierig. Wenn wir es aber aufgeschrieben haben, sind manche Kunden total verblüfft. Die sagen sich, ich habe das ganz anders im Kopf. Weil eben die Verwendung von Software die Erwartungen rückwirkend verändert. Man denkt sich, man hat sich ganz was anderes gewünscht. Und darüber sprechen wir heute, über dieses Paradoxon. Ja, wie man so super dynamische Systeme wie Software, wie kriegt man die irgendwie in den Griff? Ja, denn für Möbel, auch für Gebäude, da ist das viel, viel leichter, weil da gibt es ein paar tausend Jahre Erfahrung. Da hat uns die Architektur ein bisschen was voraus und nicht nur Erfahrung der Planer, sondern auch Erfahrung der Konsumenten. Und darüber spreche ich heute mit dem Simon Ximenes. Er ist Gründer und CEO von Storywise, einem Software-as-a-Service-Startup aus Graz. Er ist Serial Entrepreneur, FH-Lektor für Requirements Engineering, Cloud Computing und Software Engineering und er hat fast 20 Jahre als selbstständiger Softwareentwickler gearbeitet. Simon, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, du hast ja Software entwickelt. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich?
Absolut. Also es ist ja in der Gebäudeentwicklung, wenn man es mal so sagen will, weil du den Vergleich so schön gebracht hast, ja auch so, dass man sagt, naja, das erste Haus, das baut man für den Feind, das zweite für den Freund und im dritten wohnt man dann selber. Also es ist ja nicht mal dort, wo man jeden Tag damit zu tun hat, so, dass man wirklich weiß, was man will. Aber wenn es um Software geht, glauben die Leute auf einmal, passt, das ist ja eh so einfach, weil da muss man ja nachher keine Mauern einreißen, das ist ja alles super billig, um das einfach zu ändern, dass man das kann.
Und kostet ja eigentlich eh nur Geld und eigentlich kann das alles nicht so schwierig sein und macht es doch einfacher mal und warum sollen wir uns da noch extra zusammensetzen? Und das, wir haben uns an Sie gewendet als erfahrenen Softwareingenieur, damit genau solche Schwierigkeiten nicht auftreten. Ja, deswegen haben wir uns für Sie entschieden. Wir sind sehr enttäuscht. Ja, das hört man dann relativ oft.
Ja, tatsächlich. Und ich muss sagen, ich verstehe es halt sehr gut. Also ich habe es ja jetzt gerade am eigenen Leib mitbekommen, weil durch das Bauen von Storywise, was ist das? Ja, ich bin bei Storywise mein eigener Kunde. Ja, ich weiß genau, was ich will und will eine Software-Requirements-Software haben, so wie ich sie brauche. So, man sollte denken, wenn man das jetzt schon so lange macht, dann bekommt man das hin, das so zu definieren, dass man nicht ganz oft hin und her bauen muss oder sonstiges. Aber dann kommt man drauf, na doch, es ist gar nicht so einfach, selbst wenn man viel Erfahrung hat und wirklich weiß, was man will. Das heißt, wir haben auch bei Storywise haben wir mehrere Durchgänge gehabt, wo wir einfach Sachen wieder weggeschmissen haben und neu gebaut haben. Der Unterschied war wahrscheinlich hauptsächlich, wir waren es schon gewohnt und wir haben es schon gewusst und ich habe mir gedacht, naja, war jetzt halt der Fehler von niemandem, deswegen habe ich es mir selber verziehen, ja.
Also du warst großzügig mit dir, das kann man dir hoch anrechnen. Requirements Engineering, das ist ja wieder mal so ein super neudeutsches Wort. Was ist das eigentlich?
Requirements Engineering, das schöne deutsche Wort ist ja Anforderungsanalyse. Aber super. Irgendwie wird es nicht so ganz so gern verwendet. Ja. In der idealen Welt würde ja, bevor so ein Projekt startet, würde jemand herkommen, der sich wirklich auskennt damit, also ein Anforderungsanalyst natürlich, würde mal mit allen Beteiligten reden, die man sehr gern Stakeholder nennt, und zwar nicht das Steak zum Essen, sondern den Steak zum Häuten, und rausfinden, was brauchen sie denn wirklich? Und das ist aber eigentlich tatsächlich schon mal das erste Problem, weil Leute wissen eigentlich per se nicht, was sie brauchen. Das heißt, wenn man sie interviewt und fragt, was würdest du brauchen, um dein Ziel so gut wie möglich zu erreichen, kommen auf einmal im Normalfall genau die Sachen raus, die in der jetzigen Software oder dem jetzigen Prozess fehlen. Aber das, was der jetzige Prozess gut macht, das wird zum Beispiel gar nicht erwähnt, weil das ist ja eh klar. Das heißt, auch diese Aufgabe ist massiv unterschätzt. Da glauben ganz viele Leute, dass das eh kein Problem ist und dass man das eh so schnell in einer halben Stunde mit oder bitte schreib mal in der Mittagspause mal die Requirements zusammen für die neue Software. Also habe ich schon mal so gehört, so überhört. Das war Gott sei Dank nicht mein Projekt dann. Und das ist doch überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, diesen Prozess aufzuzeichnen, sollte schon ein erstes Projekt sein, ja.
Als Menschen sind wir oft nicht in der Lage zu formulieren, was wir wollen. Ja, wir denken ja nicht nur in Texten. Wir konzentrieren uns auf Probleme. Also das, was nicht funktioniert, das erfährt man dann relativ schnell. Das, was funktioniert, wird, das ist ja, sagt man ja auch von einer guten Verdauung. Eine gute Verdauung erkennt man daran, dass man sie nicht merkt, erst wenn es nicht funktioniert. Ja, dann konzentriert man sich darauf. Wie tut man das also dann, dass man einerseits nicht, dass man also die Probleme kriegt man leichter mit. Wie macht man das, dass man dann doch rauskitzelt, was das bestehende System, das kann jetzt entweder eine veraltete Software sein, es kann sein, dass der alte Anbieter, den gibt es nicht mehr, dann muss man neue Software haben oder man ist halt einfach zu unzufrieden. Oder soll es auch noch geben, habe ich erst vor 2 Wochen wen kennengelernt, die machen die Urlaubsmeldungen immer noch auf Papier. Die machen interne Prozesse noch auf Papier, gibt es auch alles. Wie kitzelt man jetzt da das raus, was die Leute wirklich wollen?
Ich habe dazu was ganz Interessantes vor kurzem von einem Kunden gehört, der gesagt hat, unserem Team glauben sie immer, dass wir so unglaublich einzigartig sind. Dass wir die Einzigen mit dieser Anforderung sind. Aber das ist halt höchstgradig unwahrscheinlich. Ja? Also gewisse Prozesse, die sie einfach wo durchgesetzt haben, die kann man durchaus einfach mal kopieren und wiederverwenden. Ja? Und ihr tappt mir ja selbst dabei, während dem Entwerfen von Storywise mit unserem Grafiker, dass ich sage, ja, aber wenn man jetzt da noch da klicken könnte und da klicken könnte, das wäre doch viel besser. Und dann erfindet man dabei kurzzeitig ein neues Bedingkonstrukt, ein neues Konzept, wie man mit einem Select umgehen könnte. Ja? Und wenn man sie dabei ertappt, muss man sagen, ach, Moment, nein, das ist keine gute Idee, weil das versteht ja vielleicht gar niemand. Abgesehen davon ist viel mehr Aufwand, sowas zusammenzubauen, als einfach das zu verwenden, was es eh schon gibt. Aber auch bei den Prozessen ist es so, dass man mit dem, was es schon gibt, also an Prozess, ja, nicht unbedingt Software, aber an Prozess, eigentlich meistens gar nicht so schlecht fährt als Ausgangspunkt.
Also man wünscht sich eben neue, tolle Sachen und ist dann in Versuchung, was zu erfinden, was alle anderen sich nie gewünscht haben und dann damit nicht zurechtkommen. Also was du beschrieben hast, ist ja glaube ich auch sowas wie ein Dropdown. Ja, da kann man dann draufklicken, dann geht es auf und da sind dann viele Funktionen versteckt. Ja, da muss man sich erst wieder merken, als es an bestehenden Dingen, never change a running team. Das ist quasi das eine, aber andererseits, du hast jetzt gerade gesagt, ja, Prozesse soll man wiederverwenden, Software nicht. Warum kauft man nicht einfach eine Software von der Stange, wenn eh jedes Problem schon einmal gelöst worden ist und ändert dann die Strukturen seines Unternehmens gemäß dieser Software? Ja, die Software gibt halt bestimmte Prozesse vor, warum passe ich mich denen nicht einfach an und kaufe halt dann eine Software, von der ich weiß, dass sie funktioniert?
Prinzipiell ist ja sogar PowerPoint Turing Complete, ne? Wie du vielleicht auch schon mal gehört hast, großartig.
Also ich erkläre kurz, was Turing Complete ist. Selbst mit PowerPoint kann man eine beliebige Software programmieren, um Raketen zum Mond zu schießen beispielsweise. es dauert noch relativ lang.
Und ist relativ unpraktisch, aber es würde gehen. Aber tatsächlich könnte man ja die meiste Software, die es so gibt, also wirklich, ich würde jetzt mir trauen zu sagen, sicher 90% der Tabellenverwaltungssoftware könnte man mit Excel genauso abbilden. Es wird einfach nur unpraktisch. Und irgendwo kommt dann einfach dieser Tipping Point, wo es sich auszahlt. Also den gibt es nicht nur beim Klima, sondern auch dort bei der Software. Wo ich sage, okay, jetzt würden meine Leute mehr Zeit sparen mit dem Prozess, den sie jetzt effizienter abwickeln können, als das, was an Arbeit reingesteckt werden muss, um diese Software zu bauen. Das heißt, irgendwann zahlt sie es einfach aus. Und gerade bei so Excel-Lösungen ist ja das Hauptproblem in Wahrheit die Fehleranfälligkeit, dass man halt, ja, man muss ja dann doch was einprogrammieren. Und das ist halt nicht wirklich dafür gemacht. Und dann auf einmal werden Sachen kaputt und dann kann man das gar nicht mehr wieder herstellen und die Daten sind unwiederbringlich irgendwie zerstört. Ja.
Excel ist da ein schönes Beispiel. Man könnte sich irgendwo eine Formel löschen und dann hat man keine, dann verschwinden Verknüpfungen. Das kennen die meisten, die schon mal mit Excel gearbeitet haben. Da ist es natürlich besser, man hat etwas programmiert. Es gibt aber auch jede Menge Excel-Vorlagen, wenn wir schon bei diesem Beispiel bleiben. Aber sie zwingen mich immer, meinen Prozess an das anzupassen, was schon mal jemand anderer gemacht hat. Und ich würde ja fast sagen, wenn jemand anderer den gleichen Prozess hat wie ich, ist entweder der überflüssig oder ich. Also der Wettbewerbsvorteil entsteht ja aus der Individualität der eigenen Prozesse.
Ja, und da muss man auch sehr stark unterscheiden. Da gibt es ja auch diese berühmten Entscheidungskriterium Make or Buy. Ja. Baue ich meine Software selber oder lasse ich sie bauen oder kaufe mir eben etwas, was fix fertig ist. Und da geht es ja auch darum, was ist die Kernkompetenz von meinem Unternehmen? Weil die Kernkompetenz von meiner Softwareentwicklungsagentur ist jetzt zum Beispiel nicht Buchhaltung. Dementsprechend werde ich jetzt nicht meine eigene Buchhaltungssoftware bauen, weil ich mir jetzt damit besser auskenne als alle anderen, weil ich in Wahrheit mit meiner Buchhaltung wahrscheinlich 5% von dem brauche, was irgendein internationaler Logistiker braucht. Ja. Aber wenn es jetzt da wirklich um Software, wie zum Beispiel, ein Beispiel fällt mir gerade ein, um Requirements Engineering geht, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und wirklich tagtäglich und mit vielen, vielen Leuten darüber geredet habe und gesagt habe, ich suche da jetzt eine Lösung, die mir denn wirklich eigentlich einen Wettbewerbsvorteil gibt und ich nichts finde, dann sage ich, okay, dann baue ich es mir halt selber. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, naja, selbst wenn wir gar keine Kunden finden würden, das wird sich schon so auszahlen, weil wir jetzt einfach so viel schneller und effizienter sind, bessere Spezifikationen zu schreiben. Wenn wir es nur wir verwenden, ist auch schon gut.
Also eigene Software zu entwickeln, dort, wo man sich wirklich auskennt, ja, und nicht dort, wo man glaubt, dass man klüger ist und man ist eh überall klüger, sondern das, was mit dem eigenen Geschäft zu tun hat und wo man dann auch weiß, wie das Ganze funktionieren soll. Ja, man sagt ja dem Steve Jobs nach, Apple Software funktioniert nur jene wirklich gut, die der Steve Jobs auch selber verwendet hat. Ja, deswegen funktioniert auch die PowerPoint-Variante, das nennt sich Keynote bei Apple, funktioniert wirklich super. Ja, und andere Software, ja, Numbers, die Tabellenkalkulation, glaube ich, die hat er nie selber verwendet. Deswegen ist die auch nicht so gut. Also dort, wo man sich auskennt, da soll man auch selber Software entwickeln, weil da gibt es auch den Vorteil.
Dort hat man nämlich auch dieses Prozesswissen, das dazu wirklich nötig ist, um sich zu überlegen, mit was für Schritten könnte ich das jetzt so viel besser machen, dass sich das jetzt wirklich auszahlt. Ja.
Wie geht man jetzt davor? Also ihr habt ja diese Software, oder die entsteht jetzt gerade, das ist ja ein Startup-Unternehmen, die hilft jetzt beim Requirements Engineering. Was ist jetzt da der Clou an eurem Ding? Wie ist das anders? Ist da jetzt eine künstliche Intelligenz, die mich alles Mögliche fragt? Oder wie geht man da vor?
Ja, ich sage sehr gern, das Denken nimmt es da nicht ab. Ja? Also es macht jetzt auch ganz sicher kein Requirements Engineer arbeitslos oder ähnliches, sondern es macht ihn hoffentlich nur effizienter. Und prinzipiell ist es so, wenn ich jetzt schon eine geschriebene Text habe, ja, so klassisch eine E-Mail, wo drin steht, ach, das und das und das hätte ich gern, dann kann ich das einfach in unseren Wizard reinhauen, der das einfach Schritt für Schritt durchgeht. Also Installations-Wizard kennt ja jeder, Schritt 1, was will ich installieren und so weiter. Und bei uns ist es halt so, dass er zuerst das aufteilt in Sätze, in einzelne. Für Menschen sehr trivial, für einen Computer ist das jetzt ein Punkt, ist das eine Abkürzung oder ist das ein Satzende? Gar nicht mal so einfach. Dann schlägt er vor, in was für Themen man das unterteilen könnte. Man sagt eben auch Epics in der Softwareentwicklung dazu. Und teilt dann die Sätze dem zu. Und zwar so, no one gets left behind, also kein Satz bleibt am Schluss mehr stehen. Und ich weiß, ich habe mich um jeden einzelnen Satz, den der Kunde gesagt hat, zumindest mal gekümmert. Dann schlagt er mir noch Personas vor, also das heißt die Leute, die die Software dann benutzen. Das heißt, die kann dann sagen, ja, die Person in der Buchhaltung und die Person in der Postabteilung und wie auch immer. Und dann geht man im dritten Schritt einfach nur durch und sagt, okay, Thema für Thema, Epic für Epic, gehe ich jetzt jeden einzelnen Satz durch und er verwandelt mir diesen Satz in eine sogenannte User Story. Und eine User Story ist einfach ein IT-Begriff, wo ich sage, damit sollte der Benutzer beschreiben, was sein wirklicher Vorteil ist, wenn das umgesetzt wird. Das heißt, das ist dann sowas wie, als Benutzer möchte ich meine E-Mail-Adresse eingeben können und mein Passwort, um mich einloggen zu können. Und genau diese Formulierung macht dann auch noch die KI dafür. Ja.
Okay, cool. Das heißt, damit ich es jetzt für mich nochmal sortiere, ich schreibe also eine E-Mail oder ich schreibe zwei Seiten einfach mal oder ich mache einen Workshop mit meinen Mitarbeitern und die sagen, ja, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Das sind zumindest einmal die Probleme. Das sind einmal die neuen Anforderungen jedenfalls. Das wird dann zerlegt in einzelne Sätze, damit keiner verloren geht. Und dann werden Personas gemacht. Das ist also die Sabine Musterfrau, Buchhalterin, 52 Jahre alt, ist es gewohnt, ihre Dinge so und so einzugeben, hat Erfahrung mit Excel und der Buchhaltungssoftware XYZ. Ja, also da wird einfach so ein Archetyp beschrieben, wie könnte so eine Person sein. Und wir geben diesen Personen deswegen Namen, ja, damit wir uns ein bisschen leichter tun im Gespräch. Da entstehen dann plötzlich Bilder im Kopf, um das zu tun. Und aus dem werden dann Stories gemacht. Ja, das heißt, unsere Sabine Musterfrau startet in der Früh die Software, hat neben sich die Papierrechnungen liegen, hat in der E-Mail, im E-Mail-Eingang einige andere Rechnungen liegen, die sie nun erfassen muss. Und sie öffnet die Software, sie nimmt dann Scanner und scannt das ein. Und also die Schritte, in denen sie einfach durchgeht. Ja, das heißt ja nicht, dass die Software jede dieser User-Stories, jeder dieser Benutzerprozesse dann eigens ausprogrammiert wird, sondern man stellt ja damit auch fest, aha, die zwei teilen sich, der eine schreibt das Angebot, die andere erfasst das Angebot, aha, da gibt es ja Gemeinsamkeiten, das könnte man auch irgendwie in der Software mit einem Ding lösen.
Genau. Und was ich dabei auch draufgekommen bin in den letzten Jahren, dass es durchaus auch sinnvoll ist, einfach auch für den gefühlten Aufwand eben auch beide Seiten darzustellen. Das heißt, klassisch in einem Projekt nur zu sagen, ja, der Benutzer möchte die Restaurants sehen, dass man dann in dem Moment, wo man die Story geschrieben hat, sich darüber Gedanken macht, okay, was für Restaurants sieht denn der überhaupt? Das heißt, in dem Moment schon einmal die Story vorschreiben für, als Restaurant möchte ich mich selbst registrieren können. Weil dann ist schon einmal klar, da fällt noch was, da kommt noch was. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch noch nicht fertig, weil wie registriert sich das Restaurant? Darf sich jetzt jeder registrieren? Was muss der machen? Und so weiter und so fort. Da kommt ja noch ein Rattenschwanz an Dingen dazu. Aber es reicht auch nur zu sagen, ja, als Administrator möchte ich diese Restaurants dann freigeben können zum Beispiel. Und auf einmal weiß ich wieder, oh, da muss ich noch einen ganz weiten Prozess denken, bis das wirklich passt.
Okay, das heißt, man erzählt sich diese Geschichten dann gegenseitig oder man liest sie auch wieder durch, findet neue Dinge. Wie verhinderst du jetzt, dass man da den Faden verliert, dass das einfach so viel ist, dass das irgendwie alles nicht mehr zusammenpasst?
Es gibt prinzipiell verschiedene Methoden, um das zu machen. Das, was ich dazu am leichtesten vorzustellen finde und auch am leichtesten zum Lernen, ist das sogenannte User Story Mapping. Das heißt, man kennt es mit Post-its, man kann es aber auch in Software wie Miro machen und natürlich auch bald in Storywise, wo ich einfach eine visuelle Übersicht bekomme, wo ich quasi, das Leichteste zu vorstellen ist es mit Post-its, ich klebe eins oben hin und sage, das ist meine Restaurantliste. Und dann klebe ich drunter Post-it in einer anderen Farbe hin und sage, auflisten. Dann klebe ich auch Post-it hin mit Restaurant anzeigen. Dann klebe ich auch Post-it hin mit Details zum Restaurant anzeigen. Das gebe ich aber vielleicht weiter runter, weil das brauche ich nicht gleich am Anfang. Weil am Anfang ist jetzt noch nicht so wichtig, wann das Restaurant offen hat, was weiß ich, sondern nur mal, was es dort für Essen überhaupt gibt. Und dadurch wird einmal relativ schnell visuell ersichtlich, ah, okay, jetzt habe ich das Thema, das Thema, das Thema, jetzt bin ich schon 10 Meter weit, jetzt habe ich dann doch schon einen ziemlichen Aufwand. Und auf einmal wird noch durch die visuelle Darstellung klar, okay, in einer Woche ist das jetzt nicht mehr fertig. Ja.
Also man kriegt auch ein Gefühl dafür, wie komplex die ganze Sache ist. Man versucht es dann auch wirklich auszudenken und sich immer zu fragen, habe ich was vergessen oder wie hängt das mit jenem zusammen? Und auch den Kunden eben immer öfter mit einzubeziehen, ihm die Geschichten vorzulesen. Und dann habe ich dieses Requirements Engineering und früher zumindest hat man dann diese 50 Seiten Lastenheft genommen, die hat man komplett umgesetzt. 2 Jahre später ist man dann zum Kunden hingekommen und hat gesagt, schau, endlich, ja, Schweiß von der Stirn. Wir haben alles genau so gemacht, wie du dir gewünscht hast. Und der Kunde sagt, was ist denn das?
Das ist die exakte Umsetzung. Also es gibt sicher noch irgendwo, ja. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Auswüchse von verschiedenen Interpretationen von, wie man agil entwickeln könnte. Und das widerspricht ja jetzt auch ein bisschen dem prinzipiellen Requirements Engineering, habe ich ja schon gehört. Ja, so dieses, naja, wenn man jetzt da am Anfang alle Requirements aufnimmt, wie ist man dann noch agil? Und da spießt es für mich jetzt oft ein bisschen, weil es da für mich ein bisschen diese zu viel Theoretiker gibt oder halt zu nah an, das hat jemand mal so gesagt, also machen wir das genauso. Also die sagen, wenn man agil entwickelt, da darf man sich vorher gar keine Gedanken machen, wo das hingeht. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Schwachsinn, weil wenn ich jetzt ein Haus baue, dann muss ich ja vielleicht, wenn ich das jetzt wirklich modular angehe und meine Leute sind fünf Jahre lang habe ich jetzt ein Team von 5 Leuten am Haus sitzen, ja, weil ich bin mega reich und will mir das aber on the fly überlegen, was ich halt so bauen will. Ich sollte mir zuerst trotzdem überlegen, will ich eine Tiefgarage oder nicht. Weil wenn ich zuerst 3 Stöcke baue und dann das Wohnzimmer einrichte und dann sage, jetzt will ich bitte eine Tiefgarage haben, dann habe ich ein Problem. Und das ist zwar in der Softwareentwicklung nicht im übertragenen Sinn so, also nicht direkt, dass ich dann das Wohnzimmer dreckig mache, aber eigentlich kommt es ziemlich gut hin. Wenn ich nach 3 Jahren draufkomme, wird es schwierig.
Das ist eben der schöne Vergleich mit der Bauwirtschaft. Ich brauche den Architekten und der Architekt, der darf im Grunde genommen, darf da kein Fehler mehr drin sein. Die andere Idee ist ja wirklich zu sagen, so, man steht vor dem Grundstück, sagt so, jetzt graben wir mal den Keller aus und dann wird einmal überlegt, wie soll der Keller sein. Und wenn man aber später drauf kommt, dass man 3 Stöcke hätte, dann ist vielleicht das Fundament zu schwach. Ja? Aber ich will natürlich, oder ich möchte ja eigentlich auch, an sich möchte man auch einmal eine neue Küche, man möchte es auch einmal ändern. Und in dem Softwaremodell, das ich vorher erzählt habe, 2 Jahre später, möchte man dann, oder? Nach 2 Jahren kriegt man die Software, probiert die aus, möchte eine kleine Änderung. Das ist dann extrem schwierig, ja, da noch einmal einzusteigen, ja, weil ja eine kleine Änderung, das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, kann im Hintergrund, ja, wie das ist ja wie der sogenannte Schmetterlingseffekt, ja, ein kleiner Wunsch kann riesige Effekte haben auf die interne Struktur. Jetzt haben wir also diese 2 Paradigmen. Das eine ist der klassische Ingenieurbegriff. Ich habe einen Plan, das ist das Requirement. Es gibt da Requirement Engineering, das ist das, wie es der Architekt macht und dann wird das Ganze gebaut. Jetzt sagst du, es lohnt sich vorher mal über alles nachzudenken. Gut, dann habe ich jetzt ein fertiges Requirement, aber dann wird nicht mehr alles gleichzeitig gebaut oder wie geht es dann weiter?
Also im Idealfall, sage ich, ist dieser Plan eigentlich tatsächlich nur ein grobes Budgetkonstrukt und ich benutze die besten Dinge jetzt eben vom, wie es früher so schön geheißen hat, Wasserfallentwicklung, man sieht sich 2 Jahre später mit dem fertigen Produkt, aber auch von der Agilität. Das heißt, ich habe schon einen groben Plan, wo ich hin will, aber wenn ich dann in die Umsetzung gehe, dann rede ich vielleicht nochmal mit dem Kunden und sage, so, jetzt habt ihr ja schon gesehen, wir haben da die Benutzerverwaltung und das und so wird man das jetzt bauen, so wird dieser Bildschirm ausschauen, wenn sich der Kunde registriert. Und wenn da jetzt dann der Kunde inzwischen aber schon weiß und sagt, ach, das wäre aber super, wenn mein Kalender eingebunden wäre, damit der dann gleich sieht, wann ich Zeit habe, dann sagt man, okay, kein Problem, wir schätzen es kurz ab, so und so überhaupt, ja, werden wahrscheinlich ein, zwei Wochen mehr sein. Und dort ist dann halt genau dieses Problem, habe ich das Budget noch dafür? Und das heißt, wenn ich jetzt von Anfang an hergehe und einen Fixpreis festmache und sage, genauso viel kostet es, dann kann ich noch ein bisschen tricksen, wenn ich sage, ich mache auf Prinzip agiler Fixpreis, weil ich sagen könnte, okay, dafür schmeißen wir jetzt das Feature E-Mail-Benachrichtigung weg, das wären auch 2 Wochen gewesen, und setzen das stattdessen um. Das ist so einer der Verhaltensmodi. Und das andere ist halt, dass man sagt, na gut, das muss halt drauf bezahlt werden. Oder es gibt einen gewissen Buffer, wo man sagt, für unerwartete Änderungen, die wir sicher brauchen werden, werden wir das einbauen. Oder man muss halt sagen, ja, okay, wäre schön, wenn das gleich drin wäre, aber wir müssen jetzt mal das fertig bauen, was geplant ist. Kostenneutrale Änderungen können wir einbauen, ja, okay, aber sowas Großes halt nicht. Ja. Also jetzt halt nur Button rechts statt links oder lauter so Sachen. Wenn das noch in der Planung ist, ist das ja wirklich wurscht. Aber gerade aktuelles Beispiel gehabt, was mich selber geärgert hat, dass es so viel Aufwand ist. Naja, man macht einen Editor und sagt dann am Schluss, naja, so eine Undo-Funktion wäre schon super, weil ich will schon rückgängig drücken können. Und das im Nachhinein einzubauen, waren, glaube ich, 6 oder 8 Wochen Aufwand. Dann haben alle gesagt, ja, das steht sie halt absolut nicht dafür. Wenn wir es von Anfang an gewusst hätten, wären es wahrscheinlich eher so 1, 2, vielleicht 3 Wochen gewesen. Ja. Aber im Nachhinein, eigentlich Rule of 10 sagt man, alles, was später dazukommt, ist 10-mal so viel Aufwand.
Ja, also ganz am Anfang in der Planung, oder? Und am Ende ist vielleicht der 1000-fache Aufwand, also das steigt richtig exponentiell. Deswegen macht man das auch. Und die Erwartung ist ja, na, mit Software kann man ja alles immer ändern. Jetzt hast du schon den Preis angesprochen. Viele Kunden, die sagen, ich brauche eben genau diese Software, glauben, sie kriegen sie zu einem ganz bestimmten Preis. Aber zum ganz bestimmten Preis bekommt man das, was man sich 2 Jahre vorher gewünscht hat. Ja, genau das kriegt man ja auch. Ja, also entweder ist der Preis fix und man ist unzufrieden oder man ist zufrieden und hat eine Kostenexplosion.
Genau. Also wenn man, es gibt auch noch die Methode, voll agil zu arbeiten. Die passt da jetzt ganz gut rein. Wo ich sowieso nur sage, okay, ihr kriegt von mir 5 Entwickler und einen Grafiker und die sitzen da dran und man setzt sich alle 2 Wochen zusammen und sagt, okay, da sind wir jetzt hinkommen, das wird man in den nächsten 2 Wochen umsetzen und entwickelt einfach so Stück für Stück weiter. Das ist aber was, das wird meistens, von dem, wie ich es kenne, hauptsächlich in internen Projekten gemacht, wenn die Softwareentwickler intern sitzen, weil da das Geld nicht so die Rolle spielt. Das kostet zwar gleich viel oder de facto noch mehr Geld, vielleicht sogar als eine externe Entwicklungsagentur, das ist zwar abstrus, aber es ist so, schon durchaus mitbekommen, aber es fühlt sich halt nicht so an, weil die Angestellte kosten oft kein Geld. Das ist immer sehr faszinierend, wenn man das in Unternehmen mal so feststellt. Und daher kann man das einfach machen und es ist wurscht, wenn es ein halbes Jahr länger dauert. Dienstleistung ist es halt schwierig.
Der Mitarbeiter hat ja auch, der macht ja seinen Job 9-to-5. Ja. Der hat ganz eine andere Incentive-Struktur. Der angestellte Programmierer, der will in erster Linie nicht gefeuert werden. Ja, der hat eigentlich keinen Vorteil davon, wenn er rechtzeitig fertig wird. Ja, der kann alles so präzise und super toll und golden plating, ja, machen, wie er möchte. Ich kenne das Möbel. Ja. Wenn man im Möbelhaus einen angestellten Mitarbeiter hat, hat mir jetzt einer erzählt, die fertigen Möbel montieren, dann sagen die, ich will immer einen Handlanger mit haben. Ja. Ich brauche einen Helfer, ich muss mich schonen, das sagt der Angestellte. Wenn man einen Freiberufler engagiert, der die gleichen Möbel montiert, dann sagt er, nein, das mache ich allein, dann ist ja meine Gewinnspanne höher. Das heißt, ich habe da verschiedene Incentive-Strukturen. Ja. Das eine wird zu genau und da sind alle Wunschvorstellungen drin, wenn man sich eben nicht auf den Markt konzentriert. Am Markt bekommt man im Normalfall eine höhere Qualität, denn das sind halt erfahrene Entwickler, die regelmäßig aber ähnliche Projekte haben. Ja, der interne Mitarbeiter, für den ist ja alles immer Experiment und neu. Das heißt, dort kann die Zeit explodieren beim internen, beim externen können die Kosten explodieren. Wie kann man denn dieses Dilemma einigermaßen lösen, dass die Leute am Ende zufrieden sind? Ja, weil mit IT das merkt man irgendwie auch als Branche. Ja, als IT-Branche haben wir nicht den Ruf, so zuverlässig zu sein wie zum Beispiel Autohersteller.
Ja, ich würde da ganz gern noch auf den Punkt eingehen, weil den habe ich im letzten Podcast ziemlich genauso gesagt, wo ich war, und da dann im Nachhinein so gedacht, ach, da bin ich jetzt ungerecht quasi. Und da bin ich auch angesprochen worden von einem Mitarbeiter, so, weil ich als Beispiel gebracht habe, naja, viele gute Leute gehen lieber in eine Agentur, weil man dann eben verschiedene Projekte hat. Und wenn ich wo intern arbeite, dann kann es sein, dass ich 10 Jahre am gleichen Projekt arbeite. Und dann hat er mal gesagt, ja, aber es kann eigentlich voll geil sein, 10 Jahre am gleichen Projekt zu arbeiten. Und TubeFair arbeitet in einem Startup, wo ich beteiligt bin, seit 7 Jahren am gleichen Projekt. Ja, also er ist auch schon lang dabei. Und in Wahrheit kann man dabei auch, wenn man das Projekt so gut kennt und es spannend bleibt und jetzt nicht nur Wartungsarbeit macht, ja, also das ist genau der Riesenunterschied, nur zu schauen, dass es gerade noch läuft, sondern es weiterentwickelt und so, kann das super spannend sein. Und was ich jetzt sagen wollte, ist, dass die Spannungsbreite von internen Angestellten und von Agenturen externen viel breiter ist als der Unterschied zwischen den Gruppen. Das heißt natürlich, ich habe schon eine gewisse Häufung, würde ich jetzt schon auch behaupten, aber ich habe trotzdem die wahnsinnig guten Leute, die das gerade dieses eine Projekt wahrscheinlich sogar 10-mal so schnell wie die externe Agentur rausprogrammieren könnten, und die Agenturmitarbeiter, die in Wahrheit nur irgendwie reingerutscht sind, weil gerade so viel zu tun war, dass sie halt frisch von der HTML oder von gar nichts oder von der Uni, ich sage jetzt nämlich nicht, dass Studienabgänger unbedingt besser sind, ja, das ist ein Hinweis, aber keine Garantie, dass die vielleicht in Wahrheit gar nichts hinkriegen und einfach 1000 Stunden aufs Projekt buchen und in Wahrheit nichts gemacht haben. Ja. Also
Softwareentwicklung ist ultra komplex und oder kauft man es oder baut man es, lässt man es bauen, orientiert man sich an dem, was existiert, oder tut man eben die eigenen Prozesse wirklich schärfen. Du bist Softwareentwickler, wieso tust du dir das an?
Weil es Spaß macht. Also ich habe vor kurzem, hat einer ein Zitat gepostet auf LinkedIn, wo er gesagt hat, Software ist dazu da, um die Welt zu verbessern. Und das finde ich schön, weil in Wahrheit, das ist immer das, was mir getaugt hat. Ich habe angefangen mit einem Online-Spiel, ja, wo ich 16 war, ja, und hab das gebaut, das dann am Schluss 10.000 Leute gespielt haben. Und das waren mal begeisterte Leute, ja. Also denen hat das dann Spaß gemacht. Und in Wahrheit kenne ich mindestens ein Baby, das da rausgekommen ist, wenn jetzt nicht zwei. Und vermutlich aber auch die ein oder andere Beziehung, die daran zugrunde gegangen ist. Aber
ein bisschen Spund ist immer. Immer schon, ja, also da haben sich Leute genau kennengelernt. Das, was mich fasziniert hat. Kennengelernt, ja. Beim Spielen, ja.
Genau, cool. Beim Spielen online, ja. Oder auch bei den Treffen, die wir gehabt haben in Graz, ja. Und das coole ist genau Sache. Der Grund, warum ich es mir im Endeffekt antue, weil ich dann, also das, was mir am meisten taugt, es ist ein geiler Job, sage ich, ja. Was mir am meisten taugt, ist, wenn Leute das dann verwenden und sagen, boah, das ist ja wirklich cool. Das funktioniert ja. Also dieses Feedback, wenn man dann eben jemanden genau jetzt Storywise zeigt und die sagen, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja wirklich jetzt viel besser. Dann können wir, yes, genau dafür.
Mhm. Genau. Also wir entwickeln die Dinge ja für Menschen. Ja, und die Welt immer besser zu machen, Codezeile per Codezeile, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du mehrere Unternehmen schon gegründet. Storywise ist jetzt das Jüngste. Wo geht es damit hin? Also man kann ja mieten, Storywise. Das wird jetzt fertig entwickelt. Was sind so deine Marktideen? Wie weit kann das kommen?
Ich würde mir das sehr gern an die Findings von Basecamp halten, falls die der Begriff sind, so die Firma Hey. Die haben auch ein paar Bücher geschrieben, die Founder, und eine ihrer Kernaussagen, die ich am meisten unterstütze, also sie haben auch ein paar sehr kontroversielle Meinungen, muss man schon auch dazu sagen, aber eine der Grundaussagen, die ich unterstütze, ist, dass man sie bei der Produktentwicklung nicht vom Kunden in die Irre führen lassen sollte. Weil er sagt, das wäre jetzt cool, wenn ihr das jetzt auch noch machen könnt, heißt das nicht, dass das die richtige Richtung für das Produkt ist. Ja? Also man muss auch regelmäßig Nein sagen. Und der Weg, wo ich mit Storywise auf jeden Fall eben zum Beispiel mal nicht hin will, ein Nicht-Ziel, ist, dass ich ins Projektmanagement reingehe. wo es Jira, Monday, GitHub, Linear, was weiß ich was, alles schon gibt, sondern ich will genau dort wieder aufhören. Ich will anfangen von der Ideengenerierung und sagen, okay, das will ich ungefähr machen, das Ganze zu spezifizieren und dann übergebe ich das in Projektmanagement- und Dokumentationstools, schon inkrementell. Also ich will schon, dass man sagen kann, ach, jetzt in dem Sprint vielleicht bauen wir das und das, das erschreibe ich noch in Storywise, aber umsetzen tue ich es dann in einem anderen Projektmanagement-Tool. Und ich will einfach, dass zwei Dinge eigentlich, einerseits, dass es jetzt endlich wirklich akzeptiert wird, dass es eine Software für Software-Spezifikationen gibt, die man benutzen kann, weil tatsächlich, ich habe gerade wieder eine Studie gefunden, wo 50% der Leute im Avionics-Bereich, also wirklich im hochkomplexen Bereich, mit Excel und Word ihre Anforderungen schreiben. Und da wird da schlecht, ja. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ein Hauptgrund war zum Starten, ist, Softwareangebote sind momentan nicht vergleichbar. Äpfel und Birnen kann man vergleichen, ja, weil die wiegen unterschiedlich viel und haben einen Nährgehalt, ja, aber Software kannst du halt wirklich gar nicht vergleichen, wenn du das Angebot A und das Angebot B hast. Natürlich ist jetzt, müssen gewisse Voraussetzungen stimmen, damit das geht, aber wenn ich jetzt eben den von mir im Kopf festgelegten Prozess habe, dass ich als Auftraggeber entweder sehr gute Leute habe oder wenn externen Dritten beauftrage und hergehe und sage, so, ich hätte gern die Software, der konzeptioniert das mit mir, der macht Mockups, das heißt also so, zeigt mir schon, wie die Software ausschauen könnte, macht mir sogenannte Click-Dummies, das heißt, da kann ich schon einmal durchklicken, auch wenn noch nichts funktioniert, aber ich sehe schon einmal, was würde passieren und beschreibt mir das eben in User Stories und dann kann ich das einfach mit Storywise mehreren Firmen schicken. Ich schicke das 3 Firmen und sage, hey, für das und das hätte ich jetzt ganz gerne einen Preis. Und da wären wir noch nicht weit genug, weil wenn ich jetzt nur sage, es ist ein Preisunterschied, dann ja gut, dann können wir uns gegenseitig anfangen zu unterbieten. Aber was ich noch machen kann in Storywise ist, dass ich sage, ja Moment, ich würde das so machen, aber. Das heißt, ich kann da noch was hinzufügen. Ich kann zum Beispiel sagen, bei uns ist standardmäßig alles, was User-Facing ist, wird mindestens in 100 Millisekunden geladen. Bei uns ist alles auf Englisch und Französisch automatisch mit übersetzt, weil das einfach in dem, was ich benutze, was ich selber für meine Firma schon gebaut habe, standardmäßig integriert ist. Dann kann ich das angeben. Und dann kann ich sehen, ah, okay, das würde umgesetzt werden. Und am Schluss kann irgendein unabhängiger Dritter oder Vierter hergehen und sagen, hat die Firma das geliefert, was sie mir versprochen hat. Und das Angebot, wo das wirklich geht, das habe ich noch ganz, ganz, ganz selten gesehen.
Also ist Storywise kann ich also auch als Auftraggeber verwenden, ganz am Anfang, um selber zu verstehen, was ich möchte, aber es unterstützt mich auch dann überprüfbare Qualitätskriterien zu haben, wo man Gutachter, ich bin zum Beispiel Gerichtsgutachter, das ist immer sehr tricky, ja, wie komme ich da zu vernünftigen Ergebnissen, wie prüfe ich das, ich muss mich dann durch E-Mails durchquellen, ja. Das heißt, es gibt da einen gewissen Minimalstandard, wo bestimmte Kriterien drinstehen, die ich dann auch einfordern kann.
Mhm. Genau. Und das ist natürlich wieder eine Frage vom Management. Also ich habe mir natürlich auf dem Requirements Engineering Software Markt umgeschaut und das ist halt oft, man schaut sich schon die Screenshots an und denkt sich, ach, also bis ich da mal eine Spezifikation angefangen habe zu schreiben, habe ich mal einen Tag lang investiert, um das rundherum zu beschreiben oder ich weiß es nicht. Und ich sage einfach als Storywise, okay, dieses Epic hat dieses Akzeptanzkriterium, vererbst mir an die Stories, danke, fertig. Und das heißt, ich habe den Detailgrad habe ich optional. Und das ist Epic. Das, was man so taugt.
Epic, was ja. Ist ein Epic? Das habe ich dich noch nicht gefragt.
Genau, also ich beschreibe es gern einfach als Thema. Es ist eigentlich, es ist auch manchmal ein Ziel oder ähnliches. Es ist einfach eine Sammlung von User Stories, wo ich sage, das gehört zusammen. Das heißt, eine thematische Verknüpfung kann noch zusätzlich auch Querverknüpfungen geben, so Querschnittsfeatures oder Querschnittsfunktionen, wie man sagt. Das heißt, ich habe zum Beispiel das Epic für die Benutzerverwaltung, eine Epic für Nachrichtenansicht, jetzt zum Beispiel in einer Kommunikations-App wie LinkedIn. Aber ich habe ein Querschnittsfeature, wo ich zum Beispiel dann habe, das wäre zum Beispiel Internationalisierung oder Push-Notifications oder E-Mail-Benachrichtigungen oder so.
Mhm. Coole Sache. Ja, wie geht es für dich selber weiter? Was gibt es noch Storywise oder ist das vorläufig der Horizont?
Ja, also ich habe mir geschworen, jetzt keine weiteren Firmen mal vorerst mich mit zu beteiligen, also zumindest nicht als Hauptbeteiligter. Also ich habe ja, wie du vorher schon gesagt hast, bin ja bei mehreren Firmen dabei, aber mein Fokus liegt wirklich im Moment ganz, ganz stark auf Storywise. Und das ist halt das erste Mal jetzt wirklich mein Baby, wo ich sage, das interessiert mich, da brenne ich wirklich dafür. Und ich finde es einfach auch, alle anderen sind auch super sinnvoll, aber das ist einfach mein Thema und damit will ich einfach was machen. Und das heißt, das wird garantiert noch mindestens meine nächsten, selbst wenn es nichts wird, werden das noch meine nächsten 1-2 Jahre. Ja.
Coole Sache. Simon, vielen herzlichen Dank, dass du Gast warst bei mir, bei Digital Sensemaker. Wir haben uns heute ja mal einen sehr tiefen Aspekt der Softwareentwicklung angesehen. Die Idee Requirements Engineering kommt ja ein bisschen aus Architektur, aus Plänen vom Maschinenbau. Das heißt, man beschreibt vorher, was man möchte. Und bei der Materie ist es ja so, kann man nachher schlecht ändern. Ja, da muss man dann Schrauben, Wände rausbohren und dergleichen. Bei Software geht es aber nur theoretisch einfacher. Ja, Software ist sogar wesentlich komplexer als alle anderen Dinge, die wir vorher gebaut haben. Und deswegen gibt es konkurrierende Ideen, man erzählt sich einfach Geschichten, man entwickelt ganz klein und klebt immer neue Dinge dazu, hat aber eben auch seine Nachteile, weil dann das Fundament manchmal nicht hält. Ja, Storywise, wir werden das verlinken, die Website, und dann kann man das auch ausprobieren. Und wenn ich das richtig verstehe, können das ja Leute ausprobieren, die von Requirements Engineering noch keine Erfahrung haben damit.
Ja, also ausprobieren mit dem Wizard kommt man auch als jemand, der noch nicht viel Erfahrung hat. Also wir haben schon eine Masterarbeit zu dem Thema gehabt, die das untersucht hat, zumindest zu einem relativ brauchbaren Ergebnis.
Ja, und dann ist es eh Zeit, sich an einen Experten zu wenden, weil wer am Anfang spart, zahlt am Ende 10-mal, 100-mal so viel.
Schön zusammengefasst, wie immer.
Danke dir, Simon. Viel Erfolg.
Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.